Hi und herzlich willkommen bei der dieswöchigen Folge von Jacobin Weekly. Mein Name ist Lauren Barnhorn, ich bin der Chefredakteur von Jacobin und jede Woche mache ich diesen Podcast, wo ich mit Autoren, Freunden und Redakteuren von Jacobin über die aktuelle politische Lage spreche und über Perspektiven für sozialistische Politik. Oder vielleicht in diesem Fall das Fehlen von solchen Perspektiven. Denn heute sprechen wir über, was sonst, die Landtagswahlen in Ostdeutschland vergangenen Sonntag, wo die Alternative für Deutschland inzwischen auf über 30% gekommen ist in beiden Bundesländern, Sachsen und Thüringen, und in Thüringen sogar stärkste Kraft wurde und nun eine Sperrminorität ausüben kann in dem Landtag. Alle anderen Parteien mit Ausnahme des neuen Bündnis Sachsen-Wagenknecht wurden mehr oder weniger abgestraft. FDP und Grüne sind zum Teil aus dem Landtag geflogen. Und die Linkspartei ist in Thüringen von 31% auf 13% runtergestürzt. Und in Sachsen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie 2019 hatten. Diesmal landen sie aber bei 4,5% und sind nur durch zwei Direktmandate in Leipzig überhaupt noch im Landtag vertreten. Das heißt, zwei Sachen. Erstens, die Strategie gegen den Rechtsextremismus, den wir seit Januar erleben, nämlich große, große Demonstrationen in ganz Deutschland mit allen möglichen Parteien, Gewerkschaften und anderen zivilen Akteuren, hat nicht wirklich funktioniert. Es mag stimmen, dass die Umfragewerte der AfD nach wie vor ein bisschen drunter sind von dem, was sie im Januar waren, als die Demos anfingen. Aber offensichtlich ist eine große Demo für die Demokratie nicht genug, um die AfD den ersten Platz wegzunehmen. Aber die andere Strategie, die Strategie des BSWs, also der neuen Partei von Sarah Wagenknecht, dass man eine vernünftige Alternative sozusagen zur AfD darstellt, indem man in manchen Fragen, wie vor allem Migration, eine andere Position einnimmt als die bisherige Partei, Linkspartei-Kurs, ist in dem Sinne auch gescheitert. Wenn man die Wählerwanderung anguckt, sind die Stimmen von AfD zum BSW ziemlich gering. Die Nichtwähler wurden ein bisschen mehr mobilisiert, aber auch nicht in dem Ausmaß, was man eigentlich hätte erreichen müssen, um andere Verhältnisse im Land einzuführen. Und die überwiegende Mehrzahl immerhin von linke Wählern oder BSW-Wählern, meine ich, sind von der Linkspartei gekommen. Das Endergebnis ist ein Mitte-Links-Lager, der schwächer ist als je zuvor oder zumindest schwächer ist als in der letzten Legislaturperiode und eine sehr komplizierte und schwierige Regierungsbildung für alle beteiligten Parteien. Was das alles bedeutet, nicht wirklich unbedingt oder nicht nur für Ostdeutschland, sondern für die politische Landschaft insgesamt und auch für linke Perspektiven und linke Strategie, werden wir gleich diskutieren mit dem Soziologen Oliver Nachtwey, bekannt unter anderem für sein 2016 erschienenes Buch Die Abstiegsgesellschaft, meines Erachtens nach wie vor eine der nützlichsten und treffendsten Analysen der Sozialstruktur der Bundesrepublik heute. Bevor wir Olli aber dazuschalten, wollte ich wie jede Woche nochmal euch daran erinnern, wenn ihr den Podcast gut findet, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, welchen Plattform auch immer ihr benutzt. Und wenn es ein Thema gibt oder einen Gast, das ihr gerne vorschlagen würdet, bitte schickt uns einfach eine Mail an redaktion@jacobin.de oder lässt einfach einen Kommentar da unten in der Kommentarspalte. Wir werden natürlich nicht alle berücksichtigen können, aber wir bekommen sehr gern Feedback von unseren Zuhörerinnen und Lesern auch, falls du das erste Mal den Podcast hörst und eigentlich eher ein Jacobin-Leser bist. Gut, das war's von mir. Wir sind gleich wieder da mit Oliver. Hi Oliver und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Schön, dass du da bist.
Hey Lauren, hi aus Basel.
Lass uns direkt einsteigen mit den Wahlergebnissen. Da würde mich deine Einschätzung interessieren über die Bedeutung davon, weil jeder gute Journalist und Kommentator hatte Sonntag und Montag gesagt, es handelt sich um eine politische Zäsura. Sowas ist noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik eingetreten. Aber wenn man die Ergebnisse der AfD vergleicht mit vor 5 Jahren, sind sie zwar gestiegen und in Thüringen sind sie auch halbwegs gewaltig gestiegen, um so die 7-8%. Aber in Sachsen sprechen wir eigentlich nur von 2-3%. Ich will das nicht kleinreden, aber inwiefern ist das wirklich ein qualitativer Unterschied?
Ich würde sagen, der qualitative Unterschied ist durchaus da. Allein weil die AfD in Thüringen jetzt zur relevanten Volkspartei neben der CDU geworden ist. Und in Sachsen ist sie das genauso. Das heißt, alle anderen Parteien, die Ampelparteien, sind relativ marginalisiert. Die Linke auch. Und jetzt haben wir einen Parteienwettbewerb zwischen einer Mitte-konservativen Partei und einer rechtsextremistischen Partei. Und insofern ist das ganz klar eine Zeitenwende oder ein qualitativer Unterschied da drin. Ein Drittel der Wähler wählen eine Partei, die als gesichert rechtsextrem gilt. Ich glaube, spätestens jetzt ist Zeit, sich ernsthaft Sorgen zu machen.
Mhm. Und wie würdest du dann wie können wir die Motivation dahinter einordnen oder verstehen? Ich meine, du hast ja schon viel dazu geforscht und zu rechtsextremen Tendenzen in der Gesellschaft. Ich fand interessant die Daten bei ARD am Sonntag, dass inzwischen viele Wähler die AfD wählen, nicht aus Protest, sondern weil sie wirklich glauben, dass die AfD quasi ihre Probleme besser lösen kann. Was bedeutet das, dass wir jetzt eine gesichert rechtsextreme Wählerschaft da haben, oder ist es noch ein bisschen komplizierter?
Ja, es ist natürlich schon komplizierter. Die Leute identifizieren sich jetzt aber tatsächlich mit der AfD und auch mit ihren Programmpunkten. Und die AfD hat es jetzt sehr gut vermocht, seit ihrer Gründung vor 10 Jahren, das xenophobische, rassistische Element sehr stark und auch sehr erfolgreich in den Köpfen zu verankern. Aber man muss davon ausgehen, dass da verschiedene historische Bewegungen zusammenkommen. Ich führe auch gerade Interviews mit AfD-Wählerinnen. Ist auch gar nicht so einfach, da immer ranzukommen. Aber bei denen, wo es gelingt, da kommt ein Element von EU-Integration, Abgabe des Euro, Souveränismus zusammen mit dem Verlust von Kontrolle bei der Flüchtlingskrise während der Corona-Zeit. Und hier hat man den Eindruck, dass, oder nicht hat man den Eindruck, sondern haben die Wähler der AfD und die Anhänger den Eindruck, dass dort eine Regierung an der Macht ist, die sich diesen Problemen, die sie besonders hoch ansehen, nicht stellen. Aber ich würde sagen, das ist jetzt noch nicht verloren in dem Sinne, dass, wenn es eine gute, linke, progressive Antwort geben würde, dass man nicht auch die AfD tatsächlich über die nächsten Jahre wieder kleiner bekommen könnte. Ich würde mal eher sagen, die haben ein wirklich kernfaschistisches Wählerpotenzial von 10-12%. Und das ist schon sehr, sehr, und das ist viel.
Also 10% der Bevölkerung oder 10% ihrer Wählerschaft?
Naja, sie haben 30%, ne, ja. Und also davon sind ein Drittel.
Ein Drittel, ja, okay.
Also sagen 10% der Wähler in Thüringen, würde ich sagen, hängen im Kern faschistischen Ideen an und sind für Faschismus mobilisierbar. Die anderen 20% heißt nicht, dass sie jetzt direkt ansprechbar sind. Das fürchte ich ist leider auch nicht der Fall. Also wenn man sagt, liebe Freunde, ich erkläre euch jetzt mal, wie das funktioniert mit der liberalen Demokratie, da wird man keine Chance haben. Aber mit einer systematisch anderen Politik wären das Leute, die in der mittleren Frist auch nochmal für andere politische Projekte zu gewinnen wären.
Mhm. Dein Beispiel vorhin mit der die liberale Demokratie erklären, das scheint ja auch, oder das ist ja die Strategie der Ampelparteien sozusagen, oder der Mitteparteien, Kartellparteien, wie die AfD sagen würde, was ja offensichtlich gescheitert ist. Und wir haben gestern zum Beispiel auch einen kurzen Clip von Maurice Höfgen veröffentlicht, wo er auch argumentiert, ein wesentlicher Impuls hinter dem Erfolg der AfD ist auch das Scheitern der Ampelregierung. Und inwiefern kann man da eine Verbindung ziehen zwischen Wirtschaftspolitik und dem Wählen für eine rechtsextreme Partei? Weil letztendlich muss es nicht unbedingt einen logischen Zusammenhang geben. Man kann auch andere Parteien wählen als Protest.
Ich fürchte, dass die ökonomische Frage eine Rolle spielt, aber teilweise ein wenig überschätzt wird. Also die AfD wie auch das BSW werden beide stärker von Leuten, die sich selbst als Arbeiter einschätzen, gewählt und von der unteren Mittelschicht. Aber das sich selbst als Arbeiter einschätzen, ich glaube, es hat sich nochmal sehr stark geändert. Dabei geht es dann doch auch sehr stark um eine Identifikation als Abgehängter. Dabei muss es nicht sich unbedingt jetzt um tatsächlich Menschen handeln, die jetzt irgendwie bei Lidl in der Kasse arbeiten. Sondern ich würde schon sagen, das sind meistens eher Menschen aus der unteren Mittelschicht, teilweise sogar mit einem gewissen Eigentum. Eher in den ländlichen Regionen, wo auch Eigentum besser zu erwerben ist. Wir haben es aber bei der AfD sehr stark mit einem projektiven Projekt zu tun. Nämlich, da wird dann der kollektive Abstieg Deutschlands in Europa, auf dem Weltmarkt. Und das wird dann natürlich noch verdoppelt, weil man ist ja in Ostdeutschland abgehängt gegenüber Westdeutschland und jetzt droht dann noch die Deindustrialisierung gegenüber Russland, droht die Deindustrialisierung durch die russischen Sanktionen gegen Russland, gegenüber China, die falsche Wirtschaftspolitik, dadurch, dass man Klimapolitik machen will und nicht noch mehr Verbrenner baut. Also das ist eine große Gemengelage, die tatsächlich vor allen Dingen eine Gefühlspolitik ist, eine Politik der kollektiven Emotion, eines allgemeinen Grolls. Und das ist, fürchte ich, die stärkere Erklärung, die eine ökonomische Basis hat, natürlich. Aber es ist nicht nur die Regierungspolitik an sich, sondern dass diese Regierung, die als Fortschrittskoalition angetreten ist, de facto nur Stillstand produziert hat. Und keinerlei Fortschritt spürbar ist. Selbst die Leute, die nicht Bahn fahren, sondern Autofahrer sind, sehen, dass die Infrastruktur in Deutschland nicht gepflegt wird. Ich kann das für Ostdeutschland nicht sagen, aber ich kann sagen, dass ich im Ruhrgebiet, meine Eltern wohnen in Köln, da sind die Brücken teilweise seit 4-5 Jahren nicht richtig befahrbar. Diese Form, dass ein Land, und die meisten Leute sehen ihr Land ja nicht als ein Gemeinwesen, sondern als einen Standort, dass dieser Standort nicht gepflegt wird, ich glaube, das ist das, was die AfD dann tatsächlich so stark macht. Und deshalb sind da natürlich dann auch alle Migranten, die da sind, unproduktive Mitesser, die dann den hardworking people die Wohnungen wegnehmen und die Ukraine helfen, sind dann natürlich auch ein Minus in dem Kuchen, den man eigentlich, oder ein Minus in dem Investitionsbudget, das man am besten für die Investitionen in den Standort bringen sollte.
Meinst du nicht, ich hätte vielleicht zwei Fragen, vielleicht erst einmal ein bisschen zurückgeblickt. Wenn dem so ist, warum wird die CDU nicht im gleichen Maße abgestraft? Also auch, gut, die wirtschaftliche Situation hat sich vielleicht nochmal verschlechtert, seitdem Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Aber zum Beispiel 2019, als die AfD bereits auch damals in Sachsen und Thüringen sehr hohe Ergebnisse eingefahren hat, ging das nicht so sehr zu Lasten der CDU. Obwohl zumindest in Sachsen die CDU jahrzehntelang bereits an der Regierung ist und zu dem Zeitpunkt Merkel schon 14 Jahre oder so Bundeskanzlerin war. Warum trifft es so hart die Ampelparteien, obwohl die AfD eigentlich eher Stimmen von rechts nimmt?
Ja, also wenn man sich Adorno zur autoritären Persönlichkeit anschaut, dann sagt Adorno, es gibt so etwas wie einen objektiven Geist in einer Zeit. Und der Autoritarismus ist viel weniger in den individuellen Persönlichkeiten zu suchen, sondern man muss ihn in diesem objektiven Geist sehen, in dieser kollektiven Mentalität. Und hier kann man ja sehen, dass die CDU mit Merz Teil dieses objektiven Geistes ist. Und die Ampelparteien stehen ja sehr stark für etwas, vor allen Dingen die Grünen, für den sogenannten Linksliberalismus, für eine bestimmte Art und Weise des politischen Sprechens. Wir erklären euch mal, wie es richtig geht. Für eine bestimmte Art der Lebensstilpolitik. Und diese kollektive Gefühlsstruktur gegen diesen Linksliberalismus, das urbane Milieu, das wird genauso auch gerade von der CDU bespielt. Und man kann eher sagen, also es ist eine Doppelbewegung. Es entsteht gerade ein neuer Mitte-Rechtsextremismus-Block. Und zu diesem Block gehört die CDU, die AfD und leider auch BSW. Aber sagen, der ganze Block bedeutet auch, dass sich das gesamte politische Parteiensystem, der gesamte politische Wettbewerb extrem nach rechts bewegt hat. Und deshalb verliert die CDU nicht so stark, sondern weil sie zu dieser generellen Dynamik eigentlich noch mitgezogen wird. Man darf auch nicht vergessen, dass, ich glaube, in Thüringen war es fast die Hälfte der Wähler gesagt hat, der CDU-Wähler, ich wähle die CDU jetzt nur, weil die AfD ist mir jetzt doch zu faschistisch. Also ich hätte schon gern diesen ganzen Anti-Linksliberalismus und Migranten möchte ich auch nicht mehr so viele, aber vielleicht nicht den offenen Faschismus.
Aber ist es nicht ein bisschen unfair? Also ich würde auch gern noch mehr über BSW sprechen, aber meines Erachtens, ich meine, wenn man zum Beispiel anschaut, was oder anhört, was Wagenknecht in letzter Zeit wieder nochmal verstärkt über Migranten gesagt hat, kann ich ein Stück weit deine Einordnung nachvollziehen. Aber in wesentlichen Punkten, vor allem denke ich mir so Gewerkschaftspolitik, ist das BSW noch nicht oder nicht mit diesen beiden Parteien vergleichbar.
Hilf mir kurz auf die Sprünge. Welche Gewerkschaftspolitik bei BSW? Ich kenne keine.
Fair enough. Aber ja, wenn wir zumindest das Programm anschauen, ne? Also wenn wir dieses Vier-Seiten-Programm von BSW anschauen, da wird auch davon gesprochen, dass es wichtig ist, den Mindestlohn zu erhöhen, gewerkschaftliche Stärke zu unterstützen oder die Bildung überhaupt von Gewerkschaften zu unterstützen, die Ausdünnung von Tarifverträgen zu bekämpfen. Also es gibt da durchaus einen sozialdemokratischen Komponenten, den man nicht bei der CDU zum Beispiel findet.
Naja, das würde ich so nicht sagen. Die CDU hatte und hat immer noch einen sozialkatholischen Flügel. Ist in NRW gar nicht so schwach. Also dieses sozialdemokratische Element, das ist natürlich historisch von der Linken immer besetzt worden und ja auch richtigerweise. Aber wir sehen sozialdemokratische Elemente, zumindest in der Programmatik, sowohl historisch gesehen im Peronismus, als auch in der deutschen Christdemokratie und natürlich in der Sozialdemokratie selbst. Ich sage nicht, dass Wagenknecht eine Rechtspopulistin ist, aber sagen Sie, sie ist Teil dieses Blocks geworden, vor allen Dingen durch ihre Ansprachen der letzten Wochen. Das hat, also ich finde, da kann man nichts mehr Progressives dran sehen. Und wenn man sich anschaut, dass es eine große Tradition eines Linksautoritarismus gibt, nämlich eine Form von sozialpolitisch unten einen Boden einziehen, während man gesellschaftlich eher reaktionär ist. Stichwort Peronismus, ein ganz drastisches Beispiel, wo ich Wagenknecht explizit nicht vergleiche. Ich will nur sagen, dieses Muster ist nicht spezifisch unbedingt links. Der Röhmflügel in der NSDAP war antikapitalistisch und faschistisch zugleich. Das ist Wagenknecht nicht und das wird es ja auch nicht sein. Wagenknecht, also ich halte auch diese die Ideen davon, dass Wagenknecht eine Koalition mit der AfD eingeht, die halte ich für absurd. Aber trotzdem betreibt sie das Geschäft dieses Teils. Und das, finde ich, ist nicht zu rechtfertigen, was sie da gerade macht, aus dieser Perspektive.
Aber wenn wir zum Beispiel Genau, darüber wollte ich auch nochmal mit dir sprechen, auf die Ukraine-Frage kommen, weil du argumentierst, das wird auch als eine Art Nullsummenspiel betrachtet und Wähler lehnen die Ukraine-Hilfe ab, weil sie sehen, dass das Geld, was von ihr weggenommen wird, mag auch sein, also spielt bestimmt eine Rolle, aber meines Erachtens konnte BSW dadurch auch vor allem punkten, weil ob man der Position zustimmt oder nicht, ist BSW gerade eigentlich die einzige Partei in der politischen Landschaft, die die Meinung von ungefähr 50% aller Bundesbürger vertritt, nämlich, dass Deutschland auf keinen Fall da Waffen hinliefern sollte oder sich an diesem Krieg beteiligt. Und das sieht für mich aus wie eine krasse Repräsentationslücke.
Das ist es. Und Wagenknecht ist ja als Politikerin, als Machiavellistin wirklich brillant. Und das sage ich auch gerne, obwohl ich mit ihr nur sehr, sehr wenigen Fragen inhaltlich übereinstimme. Also erstmal muss man sagen, sie liest das politische System sehr gut und sie sieht, dass die Ampelparteien in keinster Weise, oder was heißt in keinster Weise, aber dass die Ampelparteien sich gerade um diese Fragen, das ist ein großes Bedürfnis nach Frieden, nicht stärkerer Bewaffnung, keine Eskalation des Krieges gibt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Sorge in der deutschen Bevölkerung zum Beispiel durch Annalena Baerbock Rechnung getragen wird. Aber auch interessanterweise war Scholz teilweise ein bisschen eher, Scholz und Mützenich, die aber auch ganz schön einen auf den Deckel bekommen haben. Aber die Grünen machen das nicht. Ne, und die sind da wahnsinnig in der Knochenmühle drin. Ne? Und dieses Element, jetzt gerade bei der Stationierung von weiteren US-Raketen, die eine weitere Eskalation bedeuten können, wird dann am Rande eines NATO-Treffens beschlossen. Die Mehrheit der Bevölkerung will das nicht, aber das wird gar nicht mal überhaupt in einen demokratischen politischen Diskurs eingespeist. Und das nimmt Wagenknecht sehr, sehr gut auf. Und ich finde, erstmal, das sind gute und legitime Ansprüche in der Bevölkerung, nicht in einen neuen Krieg verwickelt werden zu wollen. So, und insofern ist BSW und Wagenknecht damit ein Teil einer Friedensbewegung. Wenn man sich dann aber anschaut, den neuesten Aufruf, nie wieder Krieg oder kein Krieg aus dem Wagenknecht-Spektrum, da hat man den Eindruck, dass die einzigen, die gerade den Krieg führt, sind die Ukraine ist. Also und das ist das Schlimme bei Wagenknechten, das wirklich, also ich finde das eigentlich diabolisch an ihrem Politikansatz. Sie ist extrem gut, bestimmte Emotionen, Bedürfnisse in der Bevölkerung zu lesen und zu verstehen und auch zu artikulieren, die von den Ampelparteien nicht gelesen werden und nicht verstanden werden. Von der sozialen Frage, dem Bedürfnis nach Wohlfahrtsstaat, das drückt ja Wagenknecht aus, bis zu dem Bedürfnis nach Frieden. Aber jeweils ist ihre Antwort auf diese legitimen, weit verbreiteten Bedürfnisse in der Bevölkerung keine Linke. Indem sie sagt, kein Krieg und aber eine richtige Forderung, aber gleichzeitig die Ukraine und die NATO zu den Hauptaggressoren macht und relativ wenig bis fast gar nichts dazu sagt, dass es ein imperialistischer Krieg von Russlands Seite ist und dass diese Fragen kompliziert sind und dass diese Fragen aber auch natürlich sehr einfach von der Regierung beantwortet werden. Man sucht nicht nach Frieden, sondern man versucht, diesen Krieg weiterzuführen, bis Russland aufgibt. Das ist ja genauso illusorisch und bizarr. Also sagen, wir haben einerseits ein Teil der Öffentlichkeit, der sehr bellizistisch agiert, aber wenn der Friedensteil nicht wirklich eine empirische Wahrheit mitdenkt, nämlich dass Russland nicht der gute Teil in diesem Konflikt ist, sondern Wagenknecht stellt ja Russland oder hat sie auch sehr lange immer als den rationalen Teil da, der sich nur gegen die NATO wehrt. Und das ist einfach empirisch nicht richtig. Und damit produziert sie ein Ressentiment. Und das ist meine Hauptkritik. Wagenknecht nimmt das auf, was die Partei Die Linke nicht aufgenommen hat, lenkt es aber in ein Ressentiment. Genauso mit der sozialen Frage. Sie kann natürlich auch wunderbar sagen, und ich finde es richtig, wir brauchen einen höheren Mindestlohn. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Ihre Partei sehr stark das Element mittlerweile bedient, dass man auf die Leistungsideologie geht und dann doch sagt, das Bürgergeld, ja, das können wir uns jetzt auch nicht mehr so stark leisten. Also einer der Spitzenleute ist ja auch ein Hartz-IV-Verteidiger, der ehemalige Düsseldorfer Bürgermeister. Aber sie hat diese sozialpolitische Komponente, aber adressiert, dass in diesem, du hast das Nullsummspiel genannt, ich denke, das Nullsummdenken ist zentral. Sie adressiert das dann, sagt, wir haben nicht genug Geld für Migranten oder die Ukraine, anstatt zu sagen, wir müssen dringend über eine Steuererhöhung für die Oberklassen sprechen. Wir müssen, oder Schuldenaufnahmen, um alle Kommunen fit zu machen. Dass sie nicht nur die Kapazitäten haben, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern auch, dass sie die Kapazitäten haben, ein gutes Leben für alle zu bringen. Und ich glaube, das produziert dieses Nullsummendenken auch vor Ort bei den Leuten, nämlich dass sie das Gefühl haben, bei uns geht die Infrastruktur kaputt, bei uns geht das Leben kaputt und wir sollen immer mehr Flüchtlinge aufnehmen. Aber die Antwort, die Wagenknecht ist am Ende leider die Rechte, nämlich sie sagt weniger Flüchtlinge anstatt ein besseres Leben für alle.
Aber liegt es nicht auch daran, also jetzt, warum das Wagenknecht sagt, ist kann nur sie wissen sozusagen. Aber dass diese Antwort so zieht, weil du hast vorhin gesagt, Wagenknecht ist extrem gut darin, die Emotionen einer Gesellschaft zu lesen. Wer wirklich nicht gut darin ist, ist zwar zum einen die Regierung, wie du meintest. Ich glaube, der Friedrich Merz kann das leider ganz gut, hat er auch vorgestern nochmal bewiesen. Aber auch die gesellschaftliche Linke scheint überhaupt nicht in der Lage, die Stimmung zu lesen und diese Gefühle zu artikulieren. Und das würde mich gern, das glaube ich, deshalb zieht auch diese Erzählung, weil sie einfach glaubwürdiger ist als eine linke Utopie, die die Menschen, die davon sprechen, selber nicht mal dran glauben. Ne? Also dass die Linke so schwach geworden ist, sowohl die Partei, aber auch gesellschaftlich, an bestehenden Konflikten anzuknüpfen und und quasi eine utopische Ebene mit realen Optionen oder Möglichkeiten zu verknüpfen.
Das ist so. Also Wagenknecht kann man lesen als, mache ich ja teilweise auch, als interessante Bewegung einer Spitzenpolitikerin, die viele Talente hat und sie jetzt falsch einsetzt. Aber ich glaube, die eigentliche Geschichte von Wagenknecht ist eine andere, nämlich wie der Liberalismus selbst seine Problemlösungskompetenzen eingebüßt hat und wenig Antworten auf gesellschaftliche Fragen hat, aber auch b, wie die Linke ihre Fähigkeit verloren hat, auf gesellschaftliche, tiefergehende Probleme eine Antwort zu finden und diese ganz real zu thematisieren und auch zu skandalisieren. Und das ist ja das, was ich meinte mit Wagenknecht, ist in der Lage, bestimmte Sachen sehr gut zu lesen, auch vor allen Dingen die Gefühlsstruktur. Und Wagenknecht hat das sehr gut verstanden, dass in der Linken natürlich auch gewisse Praktiken, was jetzt immer als Linksliberalismus bezeichnet wird, diese gewisse Selbstgewissheit in Fragen des Lebensstils, im Umgang mit dem Klima eine Rolle gespielt hat, dass die Linke eben nicht mehr auch selbstverständlich die Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter war, wo nicht alle Menschen genauso sprechen, sich benehmen, wie man es selbst gerne hätte.
Ja, also die Lifestyle-Linke, wie sie das nennt.
Ja, also sie hat eine große Gabe zur Zuspitzung und zur pejorativen Zuspitzung. Aber sie hat immer einen Wahrheitskern in ihrer Kritik. Und das Tragische war, dass Wagenknecht von den Talkshow sitzen, im Grunde die Linke am Nasenring durch die Manege gezogen hat, weil die ganze Linke war immer in diesem Konflikt Und weil sie immer nur auf Wagenknecht gestarrt hat und sich dann immer so über sie aufgeregt hat, hat das einerseits diese Lifestyle-Linke nochmal verhärtet, aber auch gleichzeitig zu so einer strategischen Unfähigkeit geführt. Also ich hatte das Gefühl, die Wahlkämpfe der letzten 10 Jahre, waren jetzt ja die letzten 10 Jahre, aber die Wahlkämpfe der letzten 5 Jahre waren die identischen Wahlkämpfe von vor 10 Jahren. Mhm. Die Slogans waren die gleiche, sogar die Plakate sahen gleich aus. Also man hat sich gar nicht mit den realen sozialen Veränderungen und ja, ein Zuzug von sehr vielen Flüchtlingen, die aus guten Gründen kommen, ist eine soziale Veränderung in der Lebensrealität vieler Menschen, beschäftigt. Sie haben sich nicht damit beschäftigt, dass Fortschritte in der Emanzipation, und ich begrüße diese Fortschritte in der Emanzipation ganz ausdrücklich, aber vielleicht auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Und dass es in der Linken dann doch auch ein paar Leute gibt, die ihre eigene narzisstische Distinktion darüber sagen weiterleben, indem sie andere rügen, dass sie falsch gegendert haben. Das gibt's und das gibt's gar nicht so selten. Und die Partei war nicht in der Lage, oder sag ich mal die Allgemeine Linke, auch eine Form von Selbstkritik zu haben. Man hat sozusagen das immer nur auf die anderen projiziert. Gesagt, was die Wagenknecht sagt, das ist schlimm. Und ich würde mal sagen, ich find's ja auch schlimm. Und ich glaube, da habe ich auch keinen Zweifel daran. Aber das hilft ja gar nichts.
Ja.
Es hilft ja gar nichts, mal auf die anderen zu zeigen, es ist schlimm, was die Wagenknecht sagt. Ja, meinetwegen. Aber das Problem liegt bei einem selbst. Und diese Form der Selbstkritik, zu sagen, was haben wir denn falsch gemacht? Und was müssten wir denn anders machen? Das habe ich nicht gehört.
Ja, lass uns vielleicht noch in die Richtung gehend ein bisschen über Perspektiven für die Zukunft sozusagen sprechen, weil ich hatte im Eingang gesagt, da warst du noch nicht drin in der Aufnahme, die Wahl am Sonntag ist, finde ich, die Quittung, oder nicht die Quittung, aber ist der Beweis, dass die Strategie der großen Demonstrationen nicht funktioniert. Dass das vielleicht auch nicht schlecht ist, dass es vielleicht auch wirklich dazu beigetragen hat, dass die Umfragewerte der AfD immer noch drunter dem sind, was sie im Januar 24 waren. Aber über das hinaus scheinen sie nicht zu ziehen oder nicht genug zu sein, um diese 30% der ostdeutschen Bevölkerung oder Wählerschaft zu überzeugen, nicht AfD zu wählen. Und eine andere strategische Perspektive bieten sie erst recht nicht an. Oder andere wahlpolitische Perspektive, Optionen. Und jetzt haben wir aber die erste Wahlergebnisse, wo wir auch schauen können, hat BSW es geschafft, Stimmen von der AfD wegzunehmen. Das scheint sie auch nicht wirklich gemacht zu haben. Also nur in wirklich sehr kleinem Umfang. Vor allem hat sie Stimmen ja von der Linken genommen und einige Nichtwähler mobilisiert. Immerhin. Das hat die Linke auch oder die anderen Parteien auch lange nicht mehr geschafft. Außer AfD. Aber jetzt nach vorne blickend, diese Strategie, alle Demokraten gemeinsam, wir belehren die AfD und die noch nicht erreichten, dass das schlimm ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Tenor erstmal noch zuspitzen wird, dass wir noch mehr solche gemeinsame Demonstrationen brauchen, dass wir gemeinsame Listen aller Demokraten brauchen in ostdeutschen Kommunen. Aber meine Befürchtung ist, das wird nur noch die Wahrnehmung verhärten, von den sogenannten Kartellparteien wie die AfD, wie Björn Höcke das immer sagt, dass so ein Zusammengehen aller Demokraten eigentlich das Problem dieser Repräsentationskrise noch zuspitzt, dass es eher wirklich eine andere Alternative braucht, von links platt gesagt. Du warst aber, wenn ich mich richtig erinnere, relativ positiv den Demonstrationen gegenüber eingestellt. Ja, deshalb würde mich interessieren, was ist da, bist du immer noch?
Ja, aber ganz kurz zu den Kartellparteien. Ich finde das so interessant, weil das sagt immer so viel über die Rechte. Der Begriff der Kartellparteien kommt vom Politikwissenschaftler Peter Mayer, der ein marxistisch beeinflusster Politikwissenschaftler war, kommt aus dem Verso-Spektrum. Und es war eine Kritik an den liberalen Parteien. Und interessanterweise...
Ja, ich habe das Buch tatsächlich da.
Das sagt sehr viel darüber aus, wie die Rechte funktioniert und wie die Linke nicht funktioniert. Nämlich, dass die Linke ihre systemische Kritik, außer allgemeine Floskeln, Kapitalismus ist nicht so schön, sehr stark aufgegeben hat. Und auch diese zuspitzende Kritik, was im Bundestag passiert als Kartellparteien an der Großen Koalition. Alle sind sich einig über bestimmte Sachen, dass sie das sehr stark aufgegeben hat. Und deshalb funktioniert die AfD, aber auch Wagenknecht, weil sie diesen Eindruck der Kartellparteien aufgegeben hat. Und die Linke hat gerade in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland, durch ihren Eindruck, und ich bin gar nicht allgemein oder wäre gar nicht allgemein gegen Regierungsbeteiligung an sich, aber wie sie aufgetreten ist und wie sie gehandelt hat, mehr den Eindruck vermittelt, gerne auch Teil der Kartellparteien zu sein, des Establishments zu sein, als dass jetzt die AfD und Wagenknecht erfolgreich geschafft zu haben, nämlich, dass sie sich als die Anti-Establishment-Parteien gegen die Kartellparteien aufgestellt haben. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, dass die Linke diesen Nimbus wirklich erfolgreich verloren hat. Deshalb bin ich auch immer skeptisch, wenn dann gesagt wird, ja, wir müssen uns jetzt stärker wieder als Ostidentitätspartei aufbauen. Das wird niemals funktionieren. Die Ostidentitätspartei wird die AfD auf Jahre bleiben und teilweise BSW werden. Da werden sie keine Chance mehr haben damit. Und auch mit der Kümmererpartei, das wird schwierig, wenn du nicht genug Mitglieder hast, alleine, weil die AfD mittlerweile sehr erfolgreich in der Zivilgesellschaft ist. Das wird die BSW nicht werden, weil sie ja eher, naja, selbst eine Elitenpartei gerne bleiben möchten. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Also ich begrüße diese Demonstrationen und es gibt sehr viele soziologische, politikwissenschaftliche Forschung, die zeigt, dass Massendemonstrationen ganz real die Zustimmung für rechte Politik verändern können. Und das hat etwas mit Sichtbarkeit zu tun und nicht mit sozialer Erwünschtheit, sondern mit einer Frage, wofür steht das? Natürlich die AfD-Wähler und BSW-Wähler sagen, ja, wir sind hier die Opposition, aber eigentlich sagen sie ja immer, wir sind die heimliche Mehrheit. Also sie sagen ja beides. Also manchmal sind sie die Opposition, aber eigentlich sagen sie immer, wir sind die schweigende Mehrheit, wir bringen die Ressentiments gegen Migranten erstmal auf den Tisch oder die Probleme bringen wir auf den Tisch. Aber wenn Sie sehen, dass diese schweigende Mehrheit sich ganz anders verhält und das verurteilt, dann kann man zumindest sagen, wenn man den rechten Wählerblock als etwas sieht, wo es eben einen faschistischen Kern gibt, aber darum eben mehrere konzentrische Kreise mit abnehmender Intensität von Faschismus und am Ende darum sind dann nur Protestwähler oder Leute, die sagen, ja, man braucht mal was anderes, die adressiert man da schon. Und deshalb bin ich sehr für diese Demonstration und würde auch immer sagen, dass die AfD im Frühjahr ihren Höhenflug beendet hat, hatte etwas damit zu tun. Dass aber dieser Höhenflug jetzt wieder Fahrt aufgenommen hat, und das ist jetzt Höhenflug Fahrt aufgenommen, mein Gott, meine Metaphern am Morgen sind nicht gut, aber dass sie weiter so stark ist, hat was damit zu tun, dass wir es mit einem sehr hilflosen Antifaschismus da zu tun haben. Mhm. Und das heißt, die Antwort dieser Demonstration war einfach nur, wir erklären den Leuten mal, dass es ziemlich schlecht ist, die AfD zu wählen. Aber grundsätzlich sind diese Demonstrationen wichtig. Aber man muss anders aus diesen Demonstrationen herausgehen. Und ich habe zum Beispiel, also ich war nur auf der Demonstration in Hamburg, die wirklich beeindruckend war. Also das war für alle Leute, die da waren, war das auch ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Also das ist eine Demonstration, dass der Jungfernstieg wegen Überfüllung geschlossen werden musste. Also ich habe 10 Jahre lang in Hamburg gelebt, so etwas habe ich wirklich niemals nur annähernd gesehen. Und es war wirklich eine Euphorisierung. Also man darf auch sagen, über die Emotionen, die Gegenemotionen gegen das Rechte, die dort produziert werden, die darf man auch nicht vergessen. Aber dann kommt so ein hilfloser Liberalismus oder hilfloser Antifaschismus. Wir erklären mal den Leuten, dass es schlecht ist. Und ist doch alles ganz bunt hier. Aber es muss dann auch einen politischen Wandel geben. Und wenn der ausbleibt und wenn man nur sagt, wir machen jetzt Listen der Demokraten, dann hilft das auf der kurzen und mittleren Frist, aber es braucht einen politischen Wandel. Und diesen politischen Wandel kann ich nicht hinreichend skizzieren. Da bin ich mehr glücklich, dass ich nur der Soziologe bin. Aber ich kann sagen, in der Studie von Steffen Mau sagt er, die Leute haben eine ungeheure Veränderungserschöpfung. Und diese Veränderungserschöpfung hat sehr viel zu tun mit dem im engen Sinne sozialen Wandel. Arbeitsverhältnisse sind unsicherer geworden, Druck auf der Arbeit ist höher. Digitalisierung verändert tatsächlich sehr, sehr viel. Ich bin noch in einem Alter, wo ich kein Handy als Jugendlicher hatte am Anfang. Und wenn ich mir jetzt dann immer anschaue, ich finde es immer so interessant, wenn man zu Bushaltestellen geht, dass alle nur noch mit den gesenkten Köpfen da stehen und auf ihre Handys starren. Also das ist ein krasser sozialer Wandel. Und es ist nicht nur, dass wir gerne TikTok-Videos anschauen, was ich mache. Aber auch so etwas wie Klima. Also ich denke, wenn wir darüber sprechen, es gibt eine interessante Zahl, einen interessanten Unterschied zwischen BSW und AfD. BSW ist eine Partei der Alten. Die haben mehr Wähler über 60 als unter 60. Die AfD ist die Partei der Jungen. Und das muss uns sehr stark, also das muss uns viel mehr Sorgen machen.
Ja, fast 50% der Erstwähler in Thüringen, glaube ich. Also sehr hohe Zahl.
Ich glaube, das hat was tatsächlich mit der Temporalstruktur des Kapitalismus und des Klimawandels zu tun. Also wenn du jung bist, hast du das Gefühl, die Welt steht dir offen. Du kannst sie gestalten. Jetzt hast du aber eine Temporalstruktur von einer sich verengenden, einer schließenden Welt. Also jetzt ist noch der beste Tag deiner Zukunft. Mhm. Und alleine diese Vorstellung, dass deine Freiheitsgrade sinken werden, deine eigenen Optionen auf ein gutes Leben, generell die Welt, dass es schlechter wird, also diese Temporalstruktur des determinierten Schlechterwerdens, zumindest in der Wahrnehmung, die lässt sehr viele Menschen eben wahnsinnig sorgenvoll, und das ist auch ein Teil von dieser Erschöpfungswut, die sie haben. Aber wir haben auch noch auf ganz vielen anderen Ebenen Erschöpfung. Und das ist das, was übrigens Wagenknecht auch wieder mit diesem leichten Ressentiment-Ding sagt. Also sie sieht auch, dass die Leute erschöpft sind. Aber sie macht eine andere Adressierung. Sie sagt nämlich, ja, es gibt so viel Erschöpfung und darin ist das Gendern schuld. Ihr könnt weiter Bratwürste, und das macht die AfD ja auch und die CDU auch, ne? Nein, nicht so vieler sozialer Wandel. Es ist gut zu grillen, nicht zu gendern. Alles kann so bleiben, wie es war oder wie es niemals war. Aber damit wird diese Erschöpfung des Wandels adressiert. Und ich glaube, die Linke müsste eine andere Erzählung, ein anderes Narrativ gegen Erschöpfung bringen. Und die Erschöpfung ist auch in ganz vielen Bereichen. Die ist bei der Arbeit, weil Leute gleichzeitig wahnsinnig leistungsbereit sein sollen, aber sie das Gefühl haben, die Leistung zahlt sich nicht mehr aus verschiedenen Aspekten, weil soziale Aufstiege weniger möglich sind, aber auch, weil das Klima es vielleicht alles zunichte macht. Man ist in den Familien erschöpfter, teilweise durch den Fortschritt, weil es nicht mehr das männliche Ernährermodell gibt. Und wenn du jetzt zwei Kinder hast und beide arbeiten, Halleluja. Und wenn du dann auch nicht mehr zu Hause wohnst, wo dann die Großeltern dann noch ständig kommen können. Das heißt, der Druck in den Familien ist ganz enorm. Der Druck aber auch auf die Kinder ist ganz enorm, weil sie jetzt schon viel früher anfangen müssen zu lernen und nicht mehr richtig. Also es gibt ganz viele Ebenen, die man erstmal zusammenbringen müsste. Und meine These wäre, die Gesellschaft ist so etwas wie kurz vorm allgemeinen Burnout. Und die Rechte ist erfolgreich, weil sie eine Schiefheilung für den Burnout angibt. Und die Linke müsste aber dieses Problem überhaupt erstmal verstehen. Und ich glaube, sie versteht das gar nicht, weil sie immer nur sagt, ja, wir brauchen mehr Umverteilung. Ich bin für Umverteilung. Ne? Aber das hilft den meisten Menschen nicht, weil sie nicht denken, da wird was verstanden, was mich gerade umtreibt. Mhm. Ne? Und deshalb braucht, glaube ich, die Linke erstmal eine Gesellschaftsdiagnose, die das trifft, was eben nicht nur die Unterklassen betrifft, sondern auch die untere Mittelklasse und die Mittelschicht. Eine erfolgreiche linke Politik ist auch eine Politik, die ein Willy Brandt Mitte-Unten-Bündnis herstellt. Und die Arbeiterinnenklasse ist auch eine relativ komplexe Klasse geworden, wo es viel mehr Hedonismus gibt, weniger explizit materielle Notlagen, sondern auch viele eben emotionale Notlagen, Aspirationsnotlagen, Notlagen auf mangelnde Anerkennung, Rassismuserfahrung, das gibt es alles. Aber hier sehe ich das Problem, und ich glaube, eine Vorstellung, wie kann eine gute Gesellschaft drin sein, und die nicht einfach nur sagt, die gute Gesellschaft ist, wenn wir ein liberales Weiter so machen und die AfD schlimm finden wir schlimm, aber wenn wir die Leute einfach nur erklären, dass sie jetzt was falsch machen, sondern wenn man versucht, sie mitzunehmen und sagen, hier soll eine andere Gesellschaft aufgebaut sein. Und diese Gesellschaft funktioniert nicht so wie dieses beschleunigende Entfremdungsmonstrum, in dem wir gerade drin sind. Es ist jetzt sehr vage, ich weiß.
Ja, wir könnten, denke ich, noch viel länger diskutieren. Vor allem, mich würde eigentlich auch interessieren, wo ist dann die Basis für so eine Erzählung? Weil mir scheint gerade, also wie du gerade erklärt hast, diese Lücke wird gerade ziemlich gut gefüllt. Und ich glaube, das wird noch lange, lange dauern. Also hätte zum Beispiel die politische Linke ein Bild von einer anderen Gesellschaft und eine Strategie dahin zu kommen, wird es erstmal, denke ich, lange dauern, überhaupt gegen die bereits jetzt etablierten Oppositionen von rechts sozusagen anzukämpfen. Ich hätte aber vielleicht noch eine letzte abschließende Frage. Diese Blockbildung, die du vorhin erwähnt hast, erinnert mich sehr stark an Konstellationen, die wir schon länger kennen, zum Beispiel in Österreich. Also da hast du eine rechtsextreme Partei und dann eine mitte-rechte Partei, die mit ihr regiert, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern. Also eigentlich kann man sagen, es findet sowas wie eine Europäisierung der deutschen Politik statt. Und deshalb abschließend die Frage, wir werden erstmal einfach damit leben müssen, dass eine rechtspopulistisch bis hin zu gesichert rechtsextreme Partei einfach in unseren Parlamenten ist, oder nicht? Das ist nicht mehr wegzudenken.
Vorerst nicht, nein. Also wir sind jetzt auf der Ebene des parlamentarischen Wettbewerbs, der parteipolitischen Repräsentation, haben wir jetzt einen rechten Strukturwandel, der uns mindestens die nächsten 10 Jahre begleiten wird. Und da müssen wir uns auf einiges gefasst machen. An den Universitäten, in der Öffentlichkeit. Also heute hat zum Beispiel die NZZ, Eric Goyer, hat gesagt, ja, wäre gar nicht so schlimm, wenn es einen Ministerpräsidenten Höcke gibt. Ja, und wenn man sich dann anschaut, wo die NSDAP ihren institutionellen Durchbruch hatte, dann war das nämlich genau Thüringen, wo die erste Regierungsbeteiligung 1930 war. Also ich finde auch, dass das Geschichtsbewusstsein der Bürgerlichen, und da ist fast meine größte Sorge, und nein, das stimmt gar nicht, ich habe sehr viele große Sorgen, aber ich bin wirklich verblüfft und entsetzt, wie wenig das Bürgertum und die Geschichte wirklich gelesen hat und verstanden hat oder das dann auch noch ignoriert und verleugnet. Also was dann 1930 da dann passiert ist, dann sozusagen lapidar zu sagen, ja, lass sie doch mal so ein bisschen mitregieren, wird schon nicht so schlimm werden. Gleichwohl ist der neue Faschismus, den wir sehen, ein anderer als der Faschismus der 30er Jahre. Er ist nicht so eliminatorisch, nicht in dem Sinne gewaltvoll, wie es der Faschismus der 30er Jahre war. Das heißt, wir
und
werden...
Und auch keine Massenorganisation in dem Sinne. Genau. Ich meine, die AfD hat noch weniger Mitglieder als die Linkspartei. Sicherlich nicht mehr lange, das wird sich bestimmt langsam drehen. Ja. Aber das ist keine Massenpartei.
Genau. Ja, also es gibt so etwas wie situative Gewalt, ja, die dann aber auch selbst fast eher netzwerkartig ist, teilweise karnevalesk, Man denke an die Riots in Großbritannien, netzwerkartig, karnevalesk, fast der Sturm auf das Kapitol in den USA. Also auch damit müssen wir rechnen. Und ich denke, man wird auch mit neuen Riots gegen Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland rechnen müssen. Das steht im Raum. Also sagen, Faschistoid oder Faschismus heißt immer, Gewalt steht in der Luft. Gleichwohl sind die rechten Eliten selbst, haben ein anderes Verhältnis zur Demokratie. Und das heißt, wir werden als Opposition, und wir werden die nächsten Jahre in der Opposition sein, darauf müssen wir uns einrichten. Und wir werden harte Kämpfe haben, weil die Liberalen auch mit den Linken nicht gerade freundlich gerade umgehen. Aber wir werden Bewegungsfreiheiten haben. Die Gewerkschaften werden nicht zerstört werden. Zumindest absehbar nicht. Und das ist der große Unterschied. Wir haben eine Situation, wo in Deutschland wir ja noch keine rechte Hegemonie haben, aber die Rechtsextremen wirklich auf ein qualitatives neues Niveau gekommen sind. Es einen Mitte-Rechts-Block gibt, der ein qualitativ neues Niveau hat, wo wir aber auch gleichzeitig ein Ansteigen der Klassenkämpfe haben. Und zwar in vielen Bereichen. Also ein Niveau, auch ein qualitatives Niveau und auch eine Bereitschaft von Klassenauseinandersetzungen, die so nicht gekannt ist. Wo wir gleichzeitig das Potenzial für Massendemonstrationen, die auch eine Quantität, nicht eine Qualität hatten, aber eine Quantität wie im Frühjahr hatten, die wir auch nicht gekannt haben. Worauf ich hinaus will, ist, ja, partielle rechte Hegemonie, aber eine offene Situation. Und deshalb bin ich jetzt nicht ganz so pessimistisch, so wir müssen uns alle nur zurückziehen, sondern Stand jetzt hat die Linke noch sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir haben es selbst in der Hand, noch sehr viel zu ändern.
Cool. Vielen Dank, Olli. Das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Manches pessimistisch, manches gar nicht so pessimistisch. Ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen werden. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke. Na, ciao.
Okay, das war unsere Diskussion für heute. Vielen Dank nochmal an Oliver Nachtwey für die spannende Debatte, die ich gern auch noch länger geführt hätte. Aber wir hatten leider nicht die Zeit. Und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns treu geblieben sind und jede Woche nach wie vor hier mithören. Mein Name ist nochmal Lauren Balhorn. Ich bin der Chefredakteur von Jacobin und dieser Podcast, wie auch der Name bereits sagt, ist ein Podcast von Jacobin Magazine. Wenn dir der Podcast gefällt, bitte abonniert uns auf irgendwelchen Podcast-Plattformen, gibt uns eine gute Bewertung und empfiehlt uns gerne auch weiter an Freunde, Kollegen etc. Wenn das dir nicht ausreicht und du also uns wirklich unterstützen willst, kannst du das immer noch am besten tun, indem du uns abonnierst unter jacobin.de/abonnieren. Und für die Superfans unter euch könnt ihr uns auch eine monatliche Spende schicken unter jacobin.de/spenden. Dieser Podcast ist kostenlos und wird auch für immer kostenlos bleiben, genau wie die Mehrheit unserer Inhalte. Wir brauchen aber eine Einkommensquelle, um das zu finanzieren und das ist nämlich unser Abos und unsere Spenden. Deshalb, ja, wenn du uns gut findest und willst, dass wir noch lange weitermachen, dann bitte mach das doch. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.